Vor ein paar Wochen, als ich in meinen Kalender geguckt habe, wann ich das nächste Mal mit Predigen dran bin, habe ich erschrocken festgestellt, erster Advent. Nicht nur, weil das, ja, cool, das gefällt mir. Das ist mal die richtige Beleuchtung für eine Predigt, finde ich, so ein bisschen Partystimmung, voll gut. Eigentlich bin ich kein Freund vom Advent. Also das Licht, das gefällt mir jetzt gerade ganz gut. Ich mag keine gemütlichen Stunden. Ich bin nicht so der Teetrinker. Kerzen, ja, mal ganz schön, brauche ich aber nicht. Und auch der Advent, der kommt irgendwie so häufig, einmal im Jahr. Der erinnert mich daran, dass das Jahr schon fast wieder vorbei ist, dass ich nicht das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Also meine Beichte heute, Advent, nicht so meins. Ich liebe Printen und anderes Weihnachtsgebäck, auch Glühwein, ja, gerne, lecker. Aber sonst Advent irgendwie die vollste Zeit des Jahres, die wegen Weihnachten am vollsten ist. Da machen wir uns dann immer so einen großen Stress und das muss immer eine besinnliche Zeit sein. Alle wünschen einem eine besinnliche Weihnacht und ich denke mir so, ich bin Pastor, danke. Ich bin auch Pastorenkind, also das kommt noch dazu. Weihnachten war für mich immer eine total stressige Zeit, ich habe da keinen Bock drauf gehabt. Und für mich war besinnliche Weihnachten immer dann, wenn Weihnachten vorbei gewesen ist. Silvester, das war mein Fest. So, Stress ist weg, paar Böller, läuft. So, das war mein Advent. Ich habe da keine Lust drauf eigentlich, habe ich mir gedacht. Aber mir ist in den letzten Wochen was bewusst geworden, was mit Weihnachten ein bisschen zu tun hat. Und darum soll es heute gehen. Nämlich, dass Gott Menschen gebraucht, um sein Reich zu bauen. Oder auch, vielleicht seht ihr schon den Untertitel, nee, noch nicht. Was hat eigentlich Werkzeug mit Weihnachten zu tun? Darum soll es heute gehen. Weihnachten. Weihnachten ist ja eine Zeit, der Advent bereitet so diese Zeit vor. Da gibt es Dinge, die es sonst nur einmal im Jahr gibt. Ne? Also so von August bis Januar kann man dieses Weihnachtsgebäck kaufen. Aber eigentlich bedeutet das ja was ganz anderes. Nämlich, dass das Reich Gottes in diese Welt hereinbricht. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Und ich finde es faszinierend daran, dass Gott das immer mit Menschen macht. Immer wenn Gottes Reich in diese Welt hereinbricht, sind Menschen in irgendeiner Weise beteiligt. Seine Herrschaft, sein Wirken, sein Handeln, das an und in dieser Welt sichtbar wird, wird immer auch wieder durch Menschen geschehen. Das ist in der ganzen Bibel so, von Adam und Eva über Mose, über die Apostel und ganz viele andere Menschen und auch heute noch ist das so. Und immer wieder beteiligt Gott Menschen daran, seinen Plan in dieser Welt umzusetzen. Gott beteiligt Menschen an seiner Größe und an seiner Herrlichkeit. Und das finde ich faszinierend. Und an dieser Weihnachtsgeschichte, die wir gerade gehört haben, oder an dem Anfang davon, war das ja auch nicht anders. Auch an Weihnachten werden Menschen gebraucht von Gott, um das Reich auf dieser Welt sichtbar zu machen oder auch aufzubauen. Zacharias und Elisabeth, die Eltern von Johannes dem Täufer, der Jesus einmal ankündigen wird. Die Hirten auf dem Feld, ganz überrascht von den vielen Engeln, und gehen dann zu Jesus und beten ihn an und erzählen ihren Freunden davon. Die Weisen aus dem Morgenland, die uns zeigen, dass Jesus nicht nur der Retter von Israel, sondern der Retter der Welt sein möchte. Und noch einige weitere Menschen kommen in dieser Weihnachtsgeschichte vor. Und eben auch ein junges Mädchen, das von Gott auserwählt wurde, um den Retter der Welt auf die Welt zu bringen. Maria. Heute geht es um Maria und ihre Geschichte und ein bisschen um Werkzeug und das, was wir von Maria lernen können. Susanne, du hast uns gerade schon die Geschichte ein bisschen vorgelesen. Ich finde es immer lustig, in Kinderbibeln wird es immer so ausgeschmückt. Deswegen lese ich es einfach nochmal vor. Lukas Evangelium 1, die Verse 26 bis 38. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. »Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden«, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. »Der Herr ist mit dir.« Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer die Nachkommen Jakob, über die Jakob, Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu: Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Maria hat ganz persönlich und intensiv erlebt, dass Gott sie gebrauchen wollte, um sein Reich zu bauen und es auf dieser Erde aufzurichten. An Marias Beispiel können wir drei Dinge lernen, meines Erachtens. Und es wird vielleicht eine etwas andere Adventspredigt, als ihr es gewohnt seid. Keine Angst, Konfettikanonen habe ich keine mehr. Also das kommt vielleicht nächstes Jahr wieder. Es gibt drei Punkte, die ich euch nennen möchte. Gott gebraucht Menschen. Gott gebraucht Menschen, doch er braucht keine Helden. Das ist der erste Punkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wollte immer ein Held sein. Also so als Kind und als Teenager, da war das Mittelalter, so Ritter und Bogenschützen, das waren immer meine großen Helden. Und auch heute noch mag ich Superheldenfilme von Marvel und DC oder Braveheart ist mein Lieblingsfilm. So ein Schwertkämpfer, der für seine Freiheit kämpft. Helden, das war immer so, ja, das war meins. Ich wollte auch ein Held sein. Vielleicht ist das so ein Männerkomplex, ich weiß nicht, wie es euch anderen Männern geht, aber für mich war das immer so, Held sein, das ist irgendwie, das gehört so zum Mannsein dazu, das muss man so sein. Und ich finde es sehr interessant, in der Gemeinde wird dieses Bild manchmal noch gefördert. Im Kindergottesdienst, die meisten Themen handeln von Helden der Bibel. Es werden Heldentaten berichtet, von Simson und David und den ganzen anderen Propheten und so. Und es geht immer richtig zur Sache. Ne? Also immer, es geht immer um Helden. Gott benutzt Helden. Aber stimmt das wirklich? Benutzt Gott wirklich Helden oder vielleicht doch eher nicht? Wenn man sich nämlich die Zeiten der Berufung anguckt von diesen Helden, dann merkt man, das waren ganz normale Leute. Das waren keine Helden. Sie waren nichts Besonderes. So auch Maria, die heute in der katholischen Kirche verehrt wird wie sonst niemand anderes. Maria war nicht wirklich eine besondere Frau, schon gar nicht bevor sie Jesus geboren hat. Sie hatte keine herausragende Stellung, sie hatte nichts Spektakuläres oder Spezielles an sich und sie wird von Lukas so ganz nüchtern vorgestellt. Gott sandte den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Punkt. Mehr wissen wir eigentlich nicht. Maria war ein ganz normales, einfaches Mädchen im Nirgendwo von Israel. Vermutlich war sie noch Teenagerin in dieser Zeit und nicht anders als andere jüdische Mädels damals. Und ich finde es auch so ein bisschen lustig und süß, wie sie dann reagiert. Als sie angesprochen wird, sagt sie, oder erschrickt sie und fragt sich, warum sie so angesprochen wird und was dieser Gruß zu bedeuten hat. Wir in Hessen würden vielleicht sagen, hä? Hä, was soll das denn? Warum sollte ein Engel Gottes ausgerechnet mit mir sprechen wollen und mir sagen, dass Gott mit mir ist? Hätte Maria eine herausragende Stellung und hätte sich besonders gefühlt, wäre die Reaktion wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen. Endlich Gott, endlich siehst du meinen Wert. Ich bin etwas Besonderes, ich wusste es schon immer und du hast mich jetzt endlich erwählt. Ja, Halleluja, Gott ist groß und ich noch viel größer, danke dafür. Aber nee, so hat sie nicht reagiert. Sie war ein ganz normaler Mensch, der eine ganz besondere Ehre zuteil wurde. Sie war Mensch, so wie du und ich. Sie war Sünderin. Und auch sie hatte Gottes Rettung nötig. Das sagt sie selber ein paar Verse weiter in Vers 47, betet sie, mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Maria, nichts Besonderes und niemand Besonderes. Und vielleicht sogar noch weniger besonders, als wir uns das manchmal denken. Maria kommt aus Nazareth in Galiläa. Es wurde von den Judäern, wurde die Galiläa nicht so ganz gemocht, weil die haben sich nämlich mit Heiden abgegeben. Ganz besonders schlecht standen die Leute aus Nazareth da. Das ist auch der Hintergrund von der Frage von Nathanael, als Philippus von Jesus erzählt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Also aus Nazareth kommt nichts Gutes. Aber am Beispiel der Erwählung von Maria finden wir ein Prinzip Gottes, das sich durch die ganze Schrift hindurch zeigt. Gott liebt es, mit einfachen Menschen und mit einfachen Mitteln sein Reich zu bauen. Häufig sind es Menschen, die nach menschlichen Maßstäben so Menschen zweiter Klasse sind oder sogar schlechter. Gott sucht keine Helden, aber er baut sein Reich mit Menschen, die ganz einfach und normal sind, wie Maria. Wie du und wie ich. Auch im Blick auf die Gemeinde gilt dieses göttliche Prinzip. In 1. Korinther 1, 26 bis 28 steht Folgendes. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Die Menschen, die Gott gebraucht hat, um seine Geschichte mit dieser Welt zu schreiben, waren keine Helden. Manche wurden vielleicht zu Helden, aber Gott hat sie als ganz normale Menschen berufen. Bauern, Fischer, Hirten, Zöllner, Teenager und eben ein junges Mädchen namens Maria. Sie alle waren Menschen mit Fehlern, manche sogar gesellschaftliche Außenseiter. Viele mit Einschränkungen, mit Schwächen, sündhaft. Sie waren Menschen, die ihre Aufträge von Gott nicht aus eigener Kraft schaffen konnten. Viele waren sogar überfordert und liefen erstmal weg. Das heißt aber nicht, wenn Gott normale Menschen gebraucht, dass er keine gebildeten Menschen gebrauchen könnte. Aber es macht deutlich, dass das kein Kriterium ist, um für Gott etwas zu zählen. Und das finde ich so ermutigend. Es bedeutet nämlich, dass Gott auch dich und mich gebrauchen kann, so wie wir sind, um sein Reich, um seine Gemeinde zu bauen. Wie cool ist das denn? Dabei ist nicht entscheidend, was wir können, was wir erreicht haben, wie großartig wir sind, sondern was Gott durch uns tun kann. Gott möchte dich und mich gebrauchen, obwohl er uns eigentlich überhaupt nicht braucht. Aber wir sind Gottes Werkzeug, um diese Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Und ich finde, da gibt es keine Ausreden. Selbst wenn du dich zu schwach oder zu klein fühlst, wir haben gerade eben die Kinder hier vorne gesehen, das spielt für Gott keine Rolle. Denn in unserer Schwachheit macht Gott sich stark. Gott sucht keine Helden, sondern er sucht demütige, einfache und treue Menschen, die Gott etwas zutrauen. Halte dich selbst nicht für zu gering, um die Botschaft Jesu weiterzugeben oder in seinem Reich mitzuwirken. Gott will dich gebrauchen mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, aber auch mit deinen Grenzen, mit deinen positiven Charaktereigenschaften und mit denen, die du am liebsten verstecken würdest. Entscheidend dabei ist, dass wir Gott etwas zutrauen und dass wir ihm zutrauen, dass er aus uns etwas machen kann. Dabei kommt es nicht auf uns an, sondern auf das, was Gott durch uns tut. Nicht der Mensch Maria war entscheidend dafür, dass sie den Retter der Welt zur Welt gebracht hat, sondern dass sie es getan hat. In ihrer Schwachheit, in ihrer Einfachheit wurde Gott am besten verherrlicht. Und das gilt auch bei uns. Niemand von uns ist zu alt oder zu jung, zu klein oder zu groß, zu schwach oder zu stark, zu bedeutend oder zu unbedeutend. Mit dir kann Gott etwas anfangen, was dich erfüllt Und du sollst übersprudeln vor Freude, voller Liebe und voller Glück. Und du darfst es teilen, du darfst es nach außen geben. Gott braucht keine Helden. Aber er sucht Menschen, die sich ihm hingeben und Gottes Geist an sich wirken lassen. Und das ist der zweite Punkt. Gott braucht keine Helden. Gott möchte dich gebrauchen. Und er möchte dich gebrauchen, indem du dich ihm hingibst. Ich habe mal jemanden sagen hören, Gott will keine Starken, sondern hingegebene Nachfolger. In der Hingabe und dem Hören auf Gottes Willen liegt das Geheimnis davon, dass Gott einen gebrauchen kann. Gott möchte Menschen gebrauchen, die sich ihm freiwillig hingeben, wie ein Werkzeug in der Hand des Vaters, das das gute Werk vollrichtet. Ich habe meine Zange mitgebracht, weil die verdeutlicht das sehr gut. Die Zange kann nur das tun, was der Handhaber tut. Und ich denke, dass wir auch so sein sollen. Ich mache das gleich noch mal ein bisschen deutlicher. Aber es ist immer, wir sind Werkzeug in der Hand des Vaters. Also das wäre jetzt ich und ich wäre Gott und das sind wir. Auf den zweiten Blick wird es bei Maria deutlich. Man könnte jetzt meinen, Maria hatte ja gar keine Wahl, die wurde ja nicht gefragt. Gabriel kam einfach und hat gesagt, du wirst den Retter der Welt zur Welt bringen, hast du Pech gehabt, mach jetzt einfach. Das stimmt so ein bisschen. Es ist keine Frage da drin vorhanden. Aber trotzdem wartet der Engel auf ein Ja Marias, bevor er wieder abhaut. Maria sagt ja, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Dann ist der Engel wieder gegangen. Maria hat so Gottes Plan für ihr Leben eingewilligt. Demütig und hingegeben war sie bereit, sich von Gott gebrauchen zu lassen, als seine Dienerin. Das griechische Wort für Dienerin heißt Doule und das heißt eigentlich Sklave oder Sklavin in diesem Fall. Und es bezeichnet so ein Dauerverhältnis der Knechtschaft. Und es bringt zum Ausdruck, dass diese Person der ganzen Verfügung ihres Herrn gehört. Maria bringt damit zum Ausdruck, dass sie sich freiwillig hingibt und sich dem Willen Gottes unterordnet. Und sie ist bereit, sich hinzugeben und Gottes Plan für ihr Leben anzunehmen. Das klingt in der Bibel, wenn man das so durchliest, klingt es immer so einfach. Aber ich glaube, das war für Maria sicherlich nicht leicht. Sie war sich der Konsequenzen bestimmt bewusst. Wie soll ich das denn eigentlich jetzt Josef erklären? Vom Heiligen Geist schwanger, das glaubt mir doch keiner. Was werden die Leute sagen? Wo soll ich wohnen? Wo soll ich hin? Das sind Gedanken, die sie bestimmt gehabt hat. Trotzdem war sie bereit, Gottes Willen zu tun und stand ihm zur Verfügung. Besonders angenehm war das bestimmt nicht. Wenn Gott uns gebrauchen möchte, ist ein wichtiger Schritt, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. In Römer 6, Vers 13b schreibt Paulus, stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Das ist eine ganz bewusste, eine aktive Entscheidung, um zu sagen, Gott, dir gehört alles. Es ist eine große Herausforderung, bereit zu sein, in Gottes Plan für unser Leben einzuwilligen und zu fragen, Herr, was hast du mit mir vor? Wie möchtest du mich gebrauchen? Wo ist dein Platz für mich und was ist deine Aufgabe für mich? Forme mich, gebrauche mich nach deinem Willen. Maria hat das gemacht. Ich möchte euch von einem Mann erzählen, der das auch gemacht hat, und zwar Dwight Lyman Moody. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist dieser schöne Kerl da oben. Es war ein ungehobelter, ungebildeter und grober Waisenjunge mit schlechten Manieren. Als er zum Glauben an Jesus kam, hat er in seiner Gemeinde in Boston Zeugnis abgelegt und hat dann Kanzelverbot bekommen, weil den Leuten seine Sprache nicht gefallen hat. Die waren ein bisschen zu fein und etepetete für jemanden, der von der Gosse kam. Er arbeitete in einem Schuhladen, für mehr hat es nicht gereicht, also so Schuhe polieren und so, das hat noch gereicht, aber mehr nicht. Sein Lehrer hat über ihn gesagt, dass es die Person ist, die er je getroffen hat, wo er gesagt hat, das ist am unwahrscheinlichsten, dass diese Person jemals zum Glauben findet. Der war nicht ganz dicht. Doch Moody wurde Christ. Und Gott hat aus ihm den größten Evangelisten des 19. Jahrhunderts gemacht. In seinen Predigten haben tausende Menschen zum Glauben gefunden. Der ist durch die ganze englischsprachige Welt gereist. Er hat Gemeinden gegründet, hat Schulen gegründet, unter anderem das Moody Bible Institute. Das ist eines der bekanntesten christlichen Institute, ich würde sagen weltweit. Und er ist wirklich der größte Evangelist. In seinen Predigten kamen die meisten Leute im 19. Jahrhundert zum Glauben. Ein Mensch, wo andere Leute gesagt hätten, never ever wird der überhaupt Christ. Mit solchen Menschen kann Gott umgehen. Und was ich am spannendsten an Moody finde, war sein Motto. Er hat gesagt, die Welt muss noch sehen, was Gott durch einen Menschen tun kann, der sich ihm rückhaltlos zur Verfügung gestellt hat. Ich sage es nochmal. Die Welt muss noch sehen, was Gott durch einen Menschen tun kann, der sich ihm rückhaltlos zur Verfügung gestellt hat. Das war sein Motto. Maria hat das getan. Sie hat sich Gott zur Verfügung gestellt. Sie hat ja dazu gesagt, dass Gott sie gebrauchen kann. Damit wird sie mir zum Vorbild. Wenn Gott mich gebrauchen kann und will, dann möchte ich mich ihm zur Verfügung stellen. Und dann ist er auch verantwortlich für die Konsequenzen. Was muss denn in deinem Leben geschehen, damit du dich Gott völlig hingeben kannst? An der Geschichte von Maria, wie sie berufen wird, wird deutlich, dass Gott Menschen gebrauchen möchte. Und er macht auch deutlich, dass diese Menschen bereit sein müssen für Veränderung. Maria sagt ja, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Das ist nicht nur ein Ausdruck von Hingabe, sondern auch ein Ausdruck dafür, dass sie bereit ist, dass sich Dinge in ihrem Leben verändern. Niemand von euch, wirklich niemand von euch, kann leugnen, dass eine Schwangerschaft keine Veränderung ist. Es ist ein Veränderungsprozess. Das hat innerliche und äußerliche körperliche Folgen. In der Gefühlswelt passiert etwas. Auch im Umfeld werden sich Veränderungen anbahnen. Was muss das für Maria bedeutet haben? Plötzlich schwanger, ohne Mann, vom Heiligen Geist. Josef davon zu überzeugen, wird schon schwer genug. Aber werden auch ihre engsten Vertrauten zu ihr stehen? Mit diesem Ja zu Gottes Willen geht ein Ja zur Veränderung einher. Sie wusste, dass Gott das in ihr bewirken möchte. Aber sie wusste auch nicht wie, oder? Sie hat ja gefragt, wie soll das zugehen? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Das ist hier nicht als Infragestellen zu verstehen, sondern eher nach einem Wunsch, nach Erklärung. Wie soll das gehen, dass Gott mich gebrauchen kann? Der Engel Gabriel antwortet ja, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Der Geist Gottes ist derjenige, der in Maria wirkt und er ist es, der diesen Veränderungsprozess in Kraft setzt. Durch diese Veränderung konnte Gottes Geist in Maria etwas Großartiges bewirken und konnte sie gebrauchen. Damit sie als Werkzeug für das Reich Gottes nützlich werden konnte, musste Maria zulassen, dass Gott etwas Neues in ihr schafft und Veränderung mit sich gebracht wird. Ich denke, diese Veränderung und diese Haltung zur Veränderung ist total wichtig. Wenn Gott uns in seinem Reich gebrauchen können soll, dann müssen wir bereit sein für seine Veränderung. Die Veränderung im persönlichen Leben ist eine Voraussetzung dafür, dass sich im Reich Gottes etwas verändern kann. Ich möchte dich ermutigen, bereit zu sein für Veränderung. So wie diese Rohrzange hier. Ich habe ganz bewusst eine Rohrzange gewählt, weil die kann man ein bisschen umstellen. Und was ich damit ausdrücken möchte, ist, Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind. Wir sind ein Werkzeug in seiner Hand. Und wir haben eine bestimmte Aufgabe. Eine Rohrzange, die kann nicht viel anderes als Rohrzange sein. Also man kann die als Hammer benutzen, ist auch ein Argumenteverstärker, aber die kann Rohre. Viel mehr kann die nicht. Das ist die Aufgabe. So hat der diese Zange erfunden hat, hat er sich gedacht. Aber man kann sie ein bisschen einstellen, weil die ist für verschiedene Größen gedacht. Und ich glaube, so ist das mit uns Menschen auch. Gott hat uns geschaffen mit Gaben, mit Eigenschaften, natürliche Gaben, übernatürliche Gaben. Und er hatte irgendwas mit uns vor. Manchmal wissen wir das noch nicht ganz genau. Und wenn Gott uns gebrauchen können soll und Veränderungen in uns anstößt, bedeutet das nicht, dass wir gleich von Rohrzange zu Akkuschrauber müssen. Also wir müssen uns nicht verstellen, sondern Gott hat eine Aufgabe für uns und er hat einen Plan. Und manchmal bedeutet es einfach nur so eine kleine Feineinstellung. Das ist gar nicht so viel. Das wirkt manchmal vielleicht viel, aber die Aufgabe, die wir haben, können wir damit besser erledigen. Was bringt es, eine Rohrzange zu haben, die so groß ist, wenn das Rohr einen Durchmesser von 10 cm hat. Nicht. Das weiß sogar ich bin handwerklich nicht so begabt, aber das kriege ich noch auf die Reihe. Vielleicht ist Adventszeit für dich mal eine Zeit, wo du dir überlegst, wo Gott Veränderung in deinem Leben haben möchte, damit du in seinem Reich wirken kannst. Ich weiß, ich habe es gerade gesagt, Adventszeit, stressigste Zeit im Jahr, aber such dir vielleicht mal so eine Stunde Zeit. Sei mit Gott im Gespräch darüber und frag ihn, Gott, wo möchtest du mich eigentlich verändern? Ich weiß, du hast mich wunderbar geschaffen. Das ist total genial, aber ich weiß auch, dass du etwas in meinem Leben bewirken möchtest. Ich bin weder zu alt, weder zu jung, weder zu schwach, noch zu krank. Du kannst mich gebrauchen und das möchte ich. Also schieß los. Was muss ich ändern, damit das geht? Ich denke, so wirst du näher an Gottes Herz kommen, wirst erkennen können, wo er dich gebrauchen kann. Und ich denke auch, dass dir das Sinn im Leben gibt, vielleicht genau den du brauchst. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass Gott dich gebrauchen möchte. Und dann frage ich dich, was ist denn deine Aufgabe? Ich finde es so faszinierend an Gott, dass Gott Menschen gebraucht, um sein Reich aufzubauen. Wie cool! Kleine, zweitklassige, sündhafte Menschen wie dich und mich. Wie liebevoll ist Gott, dass er uns teilhaben lassen möchte an etwas Größerem. Etwas, was viel größer ist als wir selbst. Etwas Größeres, was wir alleine nie erreichen könnten. Wie wunderbar ist es, dass er uns in seinem Bild geschaffen hat und dass wir trotz allem, trotz unserer Schwachheit einen Beitrag leisten können und dass Gott uns kleine Menschen gebrauchen möchte. Wenn Gott dich gebrauchen können möchte und wenn er dich gebrauchen will, was ist deine Aufgabe? Ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch, jeder Einzelmensch eine Aufgabe im Reich Gottes hat und auch in seiner Gemeinde. In 1. Korinther 12 beschreibt Paulus die Gemeinde als einen Leib, der viele Glieder hat. Jedes Körperteil hat eine Funktion und jedes Körperteil gehört dazu. Aus gegebenen Anlass interessiere ich mich gerade so ein bisschen für Entwicklung von Kindern im Mutterleib. Ich finde es überwältigend, dass von Anfang an jede Zelle weiß, wo sie hingehört. In den ersten beiden Zellen ist, wenn die verschmelzen, da ist alles angelegt, was ein Mensch braucht. Da steckt schon alles drin. Und die Zellen, die sich dann rausteilen, die erste Zelle weiß, oh, ich werde dann jetzt mal das Herz. Die nächste Zelle, oh, Beine wären auch nicht schlecht. Und dann kommen die Hände und Arme und alles kommt dazu. Irgendwoher wissen die Zellen, wie das passiert. Jedes Körperteil weiß, wo es hingehört. Jedes kennt seinen Platz. Jedes kennt seine Funktion. Es kommt ja nicht auf einmal eine Hand auf die Idee, das Herz zu sein. Wäre es nicht toll, wenn es in der Gemeinde genauso funktionieren würde? Kennst du deinen Platz? Weißt du, was deine Aufgabe ist? Und wenn nicht, wen machst du eigentlich dafür verantwortlich, deinen Platz zu finden? Als ich 8 war, habe ich Jesus mein Leben gegeben. Und ich habe da so Kassetten gehört von Hudson Taylor. Der ist ja nach China gegangen, um Missionar zu sein. Und ich war sehr beeindruckt von dem, weil der hat sein ganzes Leben Jesus zur Verfügung gestellt. Und dann lag ich in meinem Bett und habe zu Jesus gebetet und habe gesagt, Jesus, irgendwie glaube ich, dass das wahr ist. Ich glaube, du bist für mich gestorben und ich möchte, dass du Herr von meinem Leben bist. Und dann aber 100%. Ich gebe alles, gib du alles und mach was aus meinem Leben. Mach was draus. Vor ein paar Wochen habe ich, ja vielleicht schon auch Monate her, es war noch etwas wärmer als jetzt gerade, habe ich mir das nochmal ganz bewusst vor Augen geführt, was das eigentlich bedeutet, was ich da gesagt habe. Ich habe mich oben auf die Adolfshöhe, da ist ja so diese schöne Bank, wer da noch nicht gewesen ist, das lohnt sich da mal hinzuspazieren, sich hinzusetzen. Ich habe mich da 3 Stunden hingesetzt und habe mit Jesus darüber geredet, was heißt das eigentlich, was ich gesagt habe? Was heißt das, dass du etwas aus meinem Leben machst? Was ist meine Aufgabe? Was ist mein Auftrag hier in dieser Gemeinde, in der Stadt, vielleicht weltweit? Was hast du mit mir vor? Was soll ich verändern oder was willst du in mir verändern? Und ich habe mich wirklich 3 Stunden dahingesetzt. Es war eine relativ spannende, schöne Zeit. Und die hat mir wirklich geholfen, mal auch so einen Überblick zu finden über meine Aufgaben, was ich alles so tue, was ich gedacht habe, was ich tun soll. Und also da hat sich wirklich was in mir verändert. Ein Blickwinkel hat sich verändert. Und es war sehr, sehr spannend. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus das nutzen wollte, damit ich in dieser Gemeinde einen besseren Dienst tun kann, in seinem Reich. Ich denke, das kannst du auch machen. Du musst nicht zur Adolfshöhe, du musst dir nicht 3 Stunden Zeit nehmen, für manche reicht auch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, aber such dir doch mal einen Platz, um deinen Platz zu finden. Entdecke zusammen mit Jesus deine Gaben und schau, was kann ich eigentlich noch tun für dich, oder noch viel besser, was kannst du eigentlich noch durch mich tun? Das ist ein wirklich spannendes Abenteuer. Und ich habe es gerade eben gesagt, ich wollte immer Held sein. Abenteuer ist cool. Mir gefällt das. Und ich denke, es ist wichtig, das immer wieder zu tun. Immer wieder ein bisschen runterzukommen und Jesus zu fragen, was hast du eigentlich vor? Manchmal sind es Momente, wo wir irgendwie am Zweifeln sind, weil wir nicht wissen, was Gott mit uns vorhat. Manchmal sind es Momente, wo wir irgendwie so an so einem Scheideweg stehen, wir überlegen, wo geht's eigentlich hin? Und manchmal sind es einfach nur alltägliche Momente, wo wir fragen können, Jesus, was ist dein Plan für mein Leben? Was ist meine Aufgabe? Ich weiß, du willst mich gebrauchen. Du hast mich erlöst und du willst etwas mit mir tun. Und ich denke, dass es total wichtig ist, immer wieder runterzukommen und es zu entdecken. Gott hat dich wunderbar geschaffen, mit natürlichen, übernatürlichen Gaben gesegnet und Gott möchte dich als Werkzeug gebrauchen. Ich weiß nicht, ob du eine Rohrzange oder ein Schraubenzieher oder ein Hammer bist. Ich möchte auch nicht zu sehr auf diesem Bild rumreiten, aber ich glaube, wir haben eine Aufgabe. Du musst kein Held sein. Gott wünscht sich von dir, dass du dich ihm hingibst, dass du seinen Willen erkennst und dich auch fügst. Freiwillig. Er möchte dich verändern. Er möchte, dass du bereit bist, dass er Veränderungsprozesse in dir anstoßen kann, damit er dich gebrauchen kann.